Radio Poland, the external service of Polish Radio.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner Sonntagssendung. Mein Name ist Adam Nieser. Hallo und herzlich willkommen. Heute soll es unter anderem um die für Polen vielleicht wichtigste Schlacht des Zweiten Weltkriegs gehen, aber auch um die Probleme von Johann Sebastian Bach mit der kirchlichen Zensur. Zuerst jedoch ein Thema, das in der vergangenen Woche die Schlagzeilen an der Weichsel beherrschte. War es ein menschlicher Fehler, die Folge der Anwendung von künstlicher Intelligenz auf dem Schlachtfeld oder ein gezielter Angriff auf Mitarbeiter humanitärer Organisationen? Unabhängig von der Ursache des tragischen Todes von 7 Freiwilligen der World Central Kitchen, darunter auch eines Polen im Gazastreifen, eins ist klar, der Umgang der israelischen Behörden mit dem Vorfall lässt zu wünschen übrig, daher ist es auch infolge des Beschusses des Hilfskonvois zu erheblichen Spannungen auf der Linie Warschau-Tel Aviv gekommen. Darüber, was Polen besonders verärgert hat und welchen Kontext die israelischen Politiker in ihrer Kommunikation nach dem Vorfall vielleicht vergessen haben, sprechen Jakub Kukla und Professor Waldemar Czachur von der Universität Warschau.
In den letzten Tagen gab es gewisse Spannungen zwischen Warschau und Tel Aviv. Im Gazastreifen wurden 7 Mitarbeiter der humanitären Organisation World Central Kitchen getötet. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu bezeichnete den Tod dieser Menschen als tragischen Fall eines unbeabsichtigten Beschusses unschuldiger Menschen durch israelische Kräfte. Könnten solche Vorfälle die Einstellung der Europäer gegenüber Israel verändern?
Sicher. Wir spüren schon nicht nur in Polen, aber in vielen europäischen Ländern eine Schere, die entsteht, die größer wird zwischen der Meinung der politischen Eliten, in denen das starke Bewusstsein für die Geschichte dieses Landes und Holocaust vor allem steckt. Also hinter dieser Meinung steckt das Bewusstsein, die Sensibilisierung für das Leiden der Juden während des Zweiten Weltkrieges und der Meinung der Bevölkerung, die sich vielleicht auch in der Geschichte auskennen, aber anders denken. Und diese Situation sehen wir in Frankreich, diese Situation sehen wir auch in Deutschland. Da waren es auch im Vergleich zum Beispiel zu Polen sehr viele Demonstrationen, die Palästinenser unterstützt haben und nicht die Israelis. In Polen gab es solche Demonstrationen kaum. Und das bedeutet, in der Gesellschaft herrschen andere Emotionen, gibt es ein anderes Set an Reaktionen als in den politischen Eliten. Und das ist auch gefährlich, muss man sagen, insofern als es zu bestimmten Spannungen, innenpolitischen Spannungen in großen europäischen Ländern kommen kann. Und das sollten wir auch vermeiden. Auch in Polen sieht man, dass sich die vielleicht jetzt nicht zu sehr, meiner Meinung nach, wie in Deutschland, aber diese Spaltung zwischen der Meinung der Bevölkerung und der Meinung der politischen Eliten sehe ich auch. Aber es gibt natürlich Politiker, die das für politische Zwecke nutzen. Eben das, dass sich der Netanyahu nicht explizit entschuldigt hat für das, was die israelische Armee gemacht hat. Nämlich dieser tragische Fall eines unbeabsichtigten Beschusses unschuldiger Menschen oder eine Konstruktion, nämlich ein großer Fehler, der nie passieren durfte, ist immer noch Andeutung auf den Schuldigen, aber keine Entschuldigung. Und da würde ich mir wünschen, dass der Premierminister Netanyahu klarere Worte findet, zumal er auch im Hinterkopf haben muss, dass das in Europa anders ankommt, als er vielleicht denkt.
Zu dem Fall hat sich auch Jakob Liewner geäußert, das ist der israelische Botschafter in Polen. Er sagte, dass der stellvertretende Seemarschall und Spitzenpolitiker der Konföderation, das ist eine sehr konservative Partei, Krzysztof Bosak, Israel Kriegsverbrechen und die Terrorisierung humanitärer Organisationen vorwirft, um die Palästinenser auszuhungern. Der Botschafter merkte auch an, dass Bosak bis heute die Massaker, die von der Hamas am 7. Oktober verübt wurden, nicht verurteilt hat und dass einer seiner Parteikollegen, ein rechtsextremer Aktivist, wie es Liewner bewertet hat, eine Hanukkah-Menorah mit einem Feuerlöscher gelöscht hat. Wäre eine Entschuldigung in dieser konkreten Situation nicht angebrachter?
Sie meinen die Entschuldigung seitens
des
Botschafters. Klar, also das, was ich auch gesagt habe in Bezug auf den Netanyahu, auf den Ministerpräsidenten Netanyahu, wenn man Dinge eskaliert, zementiert man bestimmte Unterschiede und Spaltungen. Und das sollte nicht im Interesse von Israel sein, auch nicht in unserem Interesse, muss man auch deutlich sagen. Dass er so scharf auf die Worte von Krzysztof Bosak reagiert, finde ich auch jetzt nicht so diplomatisch elegant. Klar ist der Krzysztof Bosak der stellvertretende Sejm-Marschall einer relativ kleineren Partei und einer eher radikaleren Partei oder einer der radikalsten Partei im polnischen Sejm. Und was natürlich jetzt nicht Krzysztof Bosak entschuldigen sollte, aber für den Botschafter wichtig sein könnte. Wir haben Wahlkampagne in Polen. Jetzt am Wochenende wird in Polen gewählt, nämlich die Selbstverwaltung wird gewählt. Deswegen müsste der Botschafter das auch mit berücksichtigt haben, dass seine Worte nicht unbedingt gegen Israel gerichtet sind, sondern seine Kräfte, seine potenziellen Wähler mobilisieren sollte. Also dass diesen Austausch, den wir auf der Plattform X gesehen haben, das dient jetzt nicht dem, worüber wir gesprochen haben, dient jetzt nicht dem, dass sich die antisemitische Haltung verringert. Gerade in den radikaleren Kräften, sie warten nur auf solche Situationen, sie freuen sich über solche Situationen, sie fühlen sich bestätigt in ihren Parolen, in ihren Verschwörungstheorien, und das sollte der israelische, aus meiner Sicht sollte der israelische Botschafter eher vermeiden.
Nachdem unter anderem ein Pole durch israelische Streitkräfte getötet wird, zu sagen in Bezug auf einen Teil der polnischen Politiker, dass Zitat, Antisemiten stets Antisemiten bleiben würden. Zitat Ende, das ist schon wenig diplomatisch.
In der Tat. Also der israelische Botschafter hat jetzt die Chance verpasst, wie das Churchill immer sagte, zweimal darüber nachzudenken, um nichts zu sagen. Gut.
Oder einfach zu schweigen, wie das der französische Präsident mal über die Polen gesagt hat.
Genau.
Über die Spannungen auf der Linie Warschau-Tel Aviv haben Jakub Kukla und Professor Waldemar Czachur gesprochen. Das Gespräch haben wir noch vor dem Austausch zwischen dem israelischen Botschafter und Vizeaußenminister Andrzej Szejna am Freitag aufgenommen. Nach dem Gespräch hat sich Botschafter Jakub Liebne auf X noch einmal ausdrücklich für die Situation entschuldigt und den Familien der Helfer sein Beileid ausgesprochen. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks mit seiner Sonntagssendung. Ab Freitag ist in den polnischen Kinos der Film Rote Mohnblumen zu sehen, der an die Schlacht von Monte Cassino erinnert. Bei der Schlacht hatten am 19. Mai 1944 polnische Soldaten das Kloster und den Monte Cassino Hügel erobert und den Alliierten damit den Weg nach Rom eröffnet. Das gewonnene Gefecht gegen deutsche Eliteeinheiten gilt als einer der größten Erfolge der Armee von General Anders während des Zweiten Weltkriegs. In der Archivsendung aus dem Jahre 1977 erinnern sich polnische Soldaten an die berühmte Schlacht um Monte Cassino. Die Sendung wird von Alexander Opalski gesprochen.
Die polnische Losung für eure und unsere Freiheit ist in der Geschichte der Befreiungskämpfe vieler Länder bereits seit mehr als 150 Jahren bekannt. Im Namen dieser Losung vergossen die besten Söhne unseres Volkes ihr Blut auch an allen Fronten des Zweiten Weltkrieges. In Libyen, Norwegen, in der Normandie. Auf vier Kontinenten liegen die polnischen Grüfte, von denen der Weg zur Freiheit Polens gezeichnet wurde. Monte Cassino, am Fuße des 519 Meter hohen Berges, ragt unter mehr als 1000 polnischen mit Marmorplatten bedeckten Gräbern das symbolische Kreuz Virtuti Militari empor und brennt ewiges Feuer. Hier ging am 18. Mai 1944 die 5 Monate dauernde Schlacht zu Ende, in der die Gustav-Linie zwischen Monte Cassino, Monte Cairo und Piedimonte durchbrochen wurde. Die Linie des Systems von Befestigungsanlagen zog sich über den Gebirgskamm hin. Der Sieg kam also nicht leicht. Die große Mühsal ist auch aus den auf Tonband festgehaltenen Erinnerungen des vor 3 Jahren verstorbenen namhaften polnischen Schriftstellers Melchior Wańkowicz herauszuhören, der damals als Kriegsberichterstatter an der Schlacht von Monte Cassino beteiligt war.
Monte Cassino. Kiedy tam przyjechałem, dowódca korpusu...
Monte Cassino. Als ich dort ankam, zeigte der Kommandeur des Korps auf die ringförmige Gebirgskette und sagte, hier greifen wir an. Ich wusste ja, dass alle 3 früheren Angriffe, der Amerikaner, der Neuseeländer und der britischen Truppen, gescheitert waren. So wies ich auf das ungünstige Gelände hin. Ich schaute auf die Steilhänge. Der Monte Cairo-Gipfel verzweigte sich zur Gebirgsrücken, die sich nach dem Lirital hin senkte. Der eine war die befestigte Gustav-Linie, der andere die Hitler-Linie. Der erstere endete mit einem Kloster auf einer Höhe von 454 Metern. Wie sollen wir denn das durchführen, sagte ich zum Stabschef. Das war geradezu etwas Unerhörtes, ein gewaltiger Zug von Bunkern mit schmalen Schießscharten, schweren Maschinengewehren und Flammenwerfern. Das Gelände vor den Bunkern war vermint und mit Stacheldrahtverhau befestigt. Nun zieh mal, Soldat, ins Feld. Es war also gar nicht verwunderlich, dass alle auf den Tag gesammelt warteten. Sie sagten nie, der Tag des Angriffs. Sie sagten, der Tag. Aber der Tag verschleppte sich. Unter den Soldaten wurden Gummischuhe verteilt. Leise schlichen sie sich an den Gipfel heran und bezogen weit vorgeschobene Positionen. Aber was waren das für Positionen, direkt unter der Geschossbahn der deutschen Hauptkampflinie? Wer seine eingeschlummerten Glieder mal strecken wollte, befand sich sofort unter dem Beschuss. Viele kamen dadurch ums Leben. Der Angriff begann immer noch nicht. Warum? Weil wir zunächst das Gelände bestücken mussten. Wasser, Munition, Proviant und Kriegsgerät, das alles musste nach oben geschafft werden. Und tief unten breitete sich das Tal des Flusses Rapido aus. Das Tal glühte von Mohnblumen. Das Bild der roten Mohnblumen von Monte Cassino, die Stadt der Tautropfen, das polnische Blut aufsogen, wurde in einem Lied festgehalten. Wochen vergingen und von den Soldaten der ersten Linie kamen täglich bis an die 60 Mann ums Leben. Und schließlich kam der Tag. Der Tag der Schlacht um Monte Cassino. Man schrieb den 11. Mai. Wer das erlebt hat, kann es nicht vergessen. Genauso wie Wojciech Kania, Tadeusz Pruski, Antoni Adamus, Stanisław Sukiennik, Karol Hick, Klemens Kowalczyński.
Staliśmy pod San Pietro Avellino. Miasteczko było całkowicie zniszczone.
Wir standen vor San Pietro Avellino. Das Städtchen war ganz zerstört. Zwischen dem Städtchen und den gegenüberliegenden Hügeln lag ein Fluss. Jeden Abend erleuchtete südwestlich der Himmel. Dort lag Monte Cassino. Wir standen einmal am Geschütz, stützten uns darauf und schauten auf den Gipfel. Uns ließ der Gedanke nicht los, dass wir trotz dieses schrecklichen Anblicks doch hingehen und kämpfen wollten. Es war uns klar, dass es um unsere Freiheit ging. Die Marschroute der polnischen Soldaten führte zunächst nach dem Nahen Osten und von dort aus um die Jahreswende von 1943 auf 1944 nach Italien.
Część Włoch była już zajęta przez armię aliancką.
Ein Teil Italiens war bereits von den alliierten Truppen eingenommen. Für die Soldaten des polnischen Korps war das eine Begegnung mit Europa, eine Begegnung nach Jahren. Wir sahen wieder das typisch europäische saftige Grün, nach dem wir uns sehnten und das weder in Ägypten noch in Palästina zu finden war. Wir träumten von einer Heimkehr nach Polen. Das Symbol dieser Sehnsucht war immer Warschau, dessen Wappen, eine Nixe mit Schwert, wir am linken Ärmel unserer Uniformen trugen.
O godzinie wpół do pierwszej
Um 12:30 begann der Angriff. Das Sperrfeuer der deutschen Granatwerfer ließ uns keinen anderen Ausweg, als nach vorne vorzudringen. Wir mussten ausschwärmen. Der Zufall wollte, dass ich auf einen in den Felsblock gehauenen Bunker stieß. Wir griffen an. Die Deutschen schossen über unseren Köpfen hinweg. In dem Geknatter ihres Maschinengewehrs und ihrer Maschinenpistolen stürzten wir rein. Es kam zu einem Nahkampf. Der Deutsche, mit dem ich kämpfte, blutete. Ich auch. Unser Erfolg war nur dem unerwarteten Überfall des Bunkers zu verdanken. Ich fragte meinen Deutschen, woher er kam. Er war ein Berliner und glaubte, wir wären Engländer. Als er hörte, dass wir Polen waren, stöhnte er nur, »Oh Gott, die Polen hier!« Im hellen Mondschein konnte ich ganz genau sehen, dass einer der Deutschen ein Verdienstabzeichen für den Polenfeldzug von 1939 trug. Das kam mir als eine Fügung der Gerechtigkeit vor. Nachdem Monte Cassino eingenommen war, kam ich in einen Bunker. Da lagen ein Deutscher und ein Pole eng umschlungen. Beide waren tot. Was für ein schrecklicher Kampf muss das gewesen sein. Unsere Ulanen kamen auf den Klosterberg und pflanzten einen an der Ulanenlanze angebrachten weißroten Wimpel auf. Ein Ulane holte seine Trompete und spielte in den Trümmern von Monte Cassino den Zapfenstreich, das Turmlied, das in Krakau von der Marienkirche geblasen wird. Tränen stiegen uns in die Augen.
Eine Archivsendung aus dem Jahre 1977. Seit Freitag ist in Polen der erste Kinofilm zu der Schlacht von Monte Cassino auf der großen Leinwand zu sehen. Damit zu einem musikalischen Thema. Bei einem Passionsoratorium hat Johann Sebastian Bach aufgegeben, glaubt Musikwissenschaftler Alexander Grichtolik. Er hat das Werk rekonstruiert, zur Uraufführung gebracht und aufgenommen. In einem Gespräch mit Jakub Ruckler erzählen die Cembalistin Alexandra und der Cembalist Alexander Grichtolik von der Musik von Bach und von der Unterscheidung zwischen Bach als Mensch und Bach als Methode.
Alexander Grichtolik, Cembalist, Dirigent, Musikwissenschaftler, guten Tag.
Guten Tag.
Alexandra Grichtolik, Cembalistin, guten Tag.
Guten Tag.
Wir wollen heute unter anderem über das Passionsoratorium sprechen, das Sie soeben aufgenommen haben. Das Passionsoratorium war eine Gattung, die äußerst populär in der Barockzeit war. Auch Bach wollte ein Passionsoratorium schreiben, hat es aber nicht zu Ende gebracht. Wieso denn eigentlich?
Ja, das ist eine Theorie, für die es bislang viele Hinweise gibt, aber die schon sehr lange diskutiert wird. Passionsoratorien sind ja anders komponiert oder anders vom Text als die klassischen Passionen, die wir von Bach kennen, weil dort der Text nicht der Bibel getreu wiedergegeben wird, sondern in frei poetischer Form. Und man muss wissen, dass eigentlich zur Zeit von Johann Sebastian Bach diese Gattung extrem populär war. Wir wissen auch, dass dieser Text dieses Passionsoratoriums, von dem wir nicht wissen, ob Bach das sozusagen vollendet hat oder vielleicht dann unterbrochen hat, dass der vielfach vertont wurde. Es gibt viele Komponisten, die haben dieses Libretto vertont. Es war also sehr populär. Und das Einzige, warum wir jetzt sagen, das ist der naheliegendste Grund, dass Bach das nicht aufgeführt hat, das muss die Textzensur gewesen sein. Denn es gab, das ist bekannt, eine Textzensur, also jede Kantate, jede Passion, die Bach in einer Leipziger Kirche aufführen wollte, musste von der Geistlichkeit zensiert werden. Wir wissen nur nicht genau, wie das funktionierte. Wir wissen aber, dass es das gab, also wissen wir 100%. Und wir wissen auch, dass Bach manchmal Probleme mit den Zensuren hatte und auch Probleme mit der Art und Weise, wie der Text ganz kurzfristig verboten wurde. Es gibt Berichte, dass Bach einige Tage vor einer Aufführung ein Verbot bekam, die Johannespassion aufzuführen. Und er wunderte sich und sagte, das Stück haben wir doch schon einmal aufgeführt, der Text ist doch bekannt. Also man sieht, dass sehr, sehr kurzfristig auch die Behörden, die Administration Bach sozusagen Anweisungen gegeben haben und das hat ja nun große Auswirkungen gehabt. Und in diesem Kontext ist es denkbar, dass die Zensur sehr kurzfristig zu Bach kam und sagte, das geht nicht. Und deswegen er in diesem Jahr die Johannespassion in der sogenannten zweiten Fassung aufgeführt hat, die auch nur einmal so erklungen ist, also eine Art Notlösung.
Sie haben aber das Passionsoratorium rekonstruiert. Was war die Ausgangslage und wie sieht so ein Prozess aus?
Es gibt ja zu diesem Stück erstmal den Text, der ist erhalten, das Libretto von Picander. Und es gibt in diesem Libretto 2 bis 3 eigentlich vielleicht sogar 4 Arien, bei denen man sieht, dass es Verwandtschaft zu bekannten Werken von Bach hat. Weil nicht nur die Dichter ihre Texte wieder benutzt haben, sondern auch die Musiker ihre Texte. Also Bach hat seine Musik zahlreich wieder benutzt und man nennt das Parodie, dass man Musik noch einmal benutzt. Deswegen gibt es schon lange, die Diskussion ist schon extrem alt, also schon seit 150 Jahren, muss man sagen, dass Bach vielleicht Teile aus diesem Passionsoratorium, die er fertig komponiert hat, später zum Beispiel in die Matthäus-Passion übernommen hat und auch in andere Kantaten und Messen, zum Beispiel das Domine Deus in der Adur-Messe. Und diese Stücke würde ich als Rekonstruktionsversuch bezeichnen. Die anderen Stücke, die ich sozusagen frei aus Bachs Werken entlehnt habe, zur Vervollständigung, die würde ich als Pasticcio bezeichnen, damit wir im Konzert uns ein vollständiges Werk anhören können. Die Rezitative sind neu komponiert im Stile von Bach. Das würde ich als Historismus bezeichnen.
Das heißt, Sie haben Bach nachkomponiert eigentlich.
Seine Methode angewandt. Man kann ja Bach als Mensch sehen, also ein Mensch, der gelebt hat und seine Werke geschrieben hat. Oder man kann ja Bach auch als einen Stil sehen, eine Art, Musik zu machen. Und ich habe diesen systemischen Bach-Begriff benutzt und gesagt, Bachs Art zu komponieren ist sehr speziell. Vor allen Dingen die Rezitative, die haben eine sehr spezielle Idiomatik und sie sind sehr formell. Also Bachs Rezitativstil ist etwas, was man als einen sehr formellen Kompositionsstil nennen kann. Also man kann das gut nachvollziehen, warum er hier das macht und warum er hier das macht. Also es ist relativ objektiv, wenn man so möchte. Klar, es gibt auch Überraschungen, aber es gibt einen, ich nenne das mal einen Erwartungshorizont. Und wenn man diesen hat, kann man sich diesem Stil zumindest in den Rezitativen sehr gut nähern. Und so ist dieses Gesamtwerk entstanden, was jetzt von vorne bis hinten nach Bach klingt, aber nur zum Teil, was mit dem Menschen Bach, aber mit seinem Stil auf alle Fälle zu tun hat.
Alexandra, hätten Sie keine Ahnung von dem ganzen Prozess gehabt, würden Sie spüren, dass Sie gerade Richtorlik spielen und nicht Bach?
Ich kenne die Methoden und Art und Weise, wie mein Mann improvisiert, das erlebe ich jedes Mal im Konzert, wo wir auch zusammen improvisieren, ein Konzert oder abwechselnd. Also ich kann seine Ideen erkennen, obwohl hier in den Rezitativen hat er mich oft mal überrascht, positiv. Vor allem, was interessant ist, die Reaktion der Sänger, wenn sie diese Rezitative singen, zum ersten Mal. Weil oft auch auf der Aufnahme sind das erfahrene Bach-Sänger. Und dann auf einmal müssen sie etwas singen, was nach Bach klingt, aber Bach nicht ist. Und viele von denen kennen schon Rekonstruktionen von Alexander und wissen, was da zu erwarten ist. Sind manchmal Noten, die sehr herausfordernd sind, sind hoch und sehr tief oder ein schnelles Tempo oder eine Harmonie, die überrascht. Aber
wie Bach eben.
Wie Bach eben. Und soweit die klingen nicht verstaubt, die Rezitative und die Rekonstruktion, sie klingen als eine lebendige Musik, als ob, würde ich sagen, Herz von meinem Mann so ähnlich geschlagen hat wie von Bach. Also das hat schon etwas Frisches, etwas Neues, obwohl das nach Bach klingt.
Sie bezeichnen diese Aufnahme als ein Experiment. Wie reagierten Die Sänger, das wissen wir schon, das haben wir gehört, wie reagierten aber auch andere Musiker und das Publikum und vor allem die Kritik?
Ja, also ich kann dazu sagen, wir waren jetzt vor 2 Monaten in Tokio und Yamanashi mit diesem Projekt und haben mit einem japanischen Chor, mit einem japanischen Orchester und japanischen Solisten dieses Werk aufgeführt. Und vielleicht wissen einige, die japanische Kultur ist ja etwas anders als die Kultur, die wir in Europa pflegen, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Und die Menschen sind sehr höflich und vielleicht etwas förmlicher, als wir es vielleicht auch hier kennen. Aber sie sind natürlich genauso Menschen wie wir, die genauso fühlen, aber vielleicht wir diese Gefühle nicht sofort erkennen. Und es gab nach dem Konzert eine sehr große Ergriffenheit von den Menschen. Das hat man deutlich gesehen. Auch Ältere, die vielleicht auch schon ein bisschen zurückhaltender noch sind. Also es hat die Menschen sehr berührt. Und ich glaube, dass dieses Werk auch dort sein Ziel erreicht hat. Es sollte ja die Mitleidenschaft oder das Mitleid, das Mitgefühl im Vordergrund stehen. Also dieses Werk hat die Idee, das Mitgefühl am Leiden Jesu auszudrücken. Es geht nicht darum, eine biblische Handlung perfekt im Detail nachzuerzählen, weil wir kennen sie ja im Wesentlichen. Es geht nicht darum, Dramatik in der Passion zu unterstreichen, also das Leiden Jesu als etwas Opernhaftes, so wie wir es vielleicht aus der Johannespassion kennen, sondern es geht einfach darum, Jesus als Menschen zu erkennen, als einen Menschen, der leidet und wir sozusagen in Jesus unsere Mitmenschen erkennen. Also es geht um das Mitgefühl, um die Empathie. Und das ist etwas sehr, sehr Zeitloses. Und ich habe nach allen Konzerten, die wir mit diesem Stück hatten, immer das Gefühl, dass genau diese Botschaft bei den Menschen ankommt. Dass hier einfach ein Mensch leidet und wir einfach unser Mitgefühl durch die Musik entwickeln. Also eigentlich ist dieses Stück für mich deswegen auch so aktuell für unsere heutige Zeit, weil es eigentlich um das Mitgefühl im Allgemeinen geht, was ein menschliches Gefühl ist, was aber vielleicht manchmal ein bisschen vernachlässigt wird in vielen Dingen. Wir wissen ja, wie es in der Welt heutzutage zugeht mit den Problemen. Und ich würde sagen, gerade diese Passion ist auch vielleicht gerade für unsere Zeit von ihrer Botschaft sehr wichtig.
Was sind die Pläne? Glauben Sie, dass dieses Passionsoratorium das übliche Repertoire, das heißt die 2 Passionen von Bach, die von Penderecki und Stabat Mater, von Vivaldi und von Pergolesi ergänzen könnte?
Wir kennen die Passionen von Bach, die 2, die üblich sind. Das ist eine dritte Dimension, kann man sagen. Eine emotionale Dimension. Ich würde das hier schönes Vergleich machen mit einem Filmgattung. Wir kennen die Dramas, die Horrors, wo es viel Blut zu sehen ist. So sind die Passionen von Bach, die wir bis jetzt kennen, das ist ein psychologisches Drama, das Melodrama, wo das Herz und das, was wir erleben oder was wir fühlen, im Vordergrund steht. Die Passion handelt über verschiedene Emotionen während des Geschehens von Tötung und Verrat von Jesus. Also das sind Emotionen, die uns immer im Leben begleiten, also Neid, Mitleid, Schmerz der Mutter, wenn sie ein Kind verliert oder wenn ein Kind einfach auf Kreuz sterben muss und sie hat das Kind selbst mit eigener Milch großgezogen. Das sind die Emotionen, die wir immer haben. Also das ist ein Film, wo wir nach 15 Minuten schon die Taschentücher rausnehmen und weinen müssen, weil wir genau wissen, die Emotionen, die da vorgestellt sind, die sind in uns. Und dann jede Abklärung und jede Art und Weise, wie wir unser Herz dicht machen für die Emotionen, wird da zerbrochen. Es geht direkt ins Herz, im Gehirn und zerbricht alle unsere Sicherheitsschlösser, kann man sagen.
Mit Alexandra und Alexander Grichtolik hat Jakob Kugler gesprochen. Das ganze Gespräch finden Sie auch unter auslandsdienst.pl in der Sparte Interviews und Gespräche. Und das war es auch schon für heute in der täglichen halben Stunde. Aus Warschau einen angenehmen Ausklang des Wochenendes wünscht Ihnen noch aus der polnischen Hauptstadt Adam Lenisau. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.